ABS-Magazin. Nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
ABS Magazin begrüßt euch heute am 15.05.2013 aus Studio 1 hier live von eurem Lieblingsradio aus Frankfurt. Und ABS Magazin versucht immer am Puls der Zeit zu sein, wie diejenigen vielleicht noch wissen, die die Sendung am 1. Mai gehört haben.
Und da waren wir es, ja.
Und der Tim hat da noch ein paar Dinge nachzutragen, die sich jetzt im Nachgang ergeben haben und die er teilweise recherchiert hat oder genau, Sachverhalte, zu denen er noch in der Recherche ist. Ja, also bitte Tim. Ja. Und danach haben wir natürlich, entschuldige, das genau, noch vorne weggestellt, haben wir noch ein größeres Thema, die Situation der Frankfurter Studierenden oder der Studierenden in ihrer Situation im Studium an der Frankfurter Goethe-Universität. Habe ich heute Gäste im Studio oder wir haben Gäste im Studio. Das einmal die Danielle Lichert. Hallo, Danielle. Ich darf Danielle zu Ihnen sagen, haben Sie mir erlaubt, weil sich im Vorgespräch herausgestellt hat, dass ich mit der Aussprache des Nachnamens nicht so hinkomme, wie das der Name verdient hätte. Und deswegen darf ich Sie zu Ihnen sagen, Danielle. Oder Danielle, gut. Und dann haben wir noch Rachel Hünig. Hallo, Frau Hünig.
Hallo.
Mit dem Namen habe ich zum Glück weniger Probleme. Ja, was ist das Thema? Sie sind die Gäste zur Situation für die Studierenden an der Frankfurter Goethe-Universität. Und da gibt es einen offenen Brief. Und über diesen offenen Brief und die Situation und all das, was damit zusammenhängt, wollen wir dann versuchen, hier zu sprechen. Aber jetzt überlasse ich erst einmal das Feld dem lieben Kollegen Tim, bitte.
Ja, also wir sind, wie gesagt, am 1. Mai ja hier auf Sendung gewesen, haben diesen ganzen schönen Tag begleitet mit lauter netten Dingen, und leider sind ja auch an dem Tag ein paar weniger nette Dinge passiert. Unter anderem gab es halt doch Übergriffe von der Polizei auf Demonstranten, und zwar nicht zu knapp. Insgesamt sind an dem Tag 80 Leute verletzt worden, davon sind über 50 Leute allein nur durch Pfefferspray verletzt worden. Es gab aber auch insgesamt 4 Schwerverletzte, davon 2 Leute mit Armbrüchen und eine Frau, die mit einer Wirbelverletzung ins Krankenhaus gekommen ist. Es ließ sich jetzt nicht wirklich nachweisen, wie diese letzte Verletzte zu ihren schweren Verletzungen gekommen ist. Ziemlich wahrscheinlich ist es wohl dabei passiert, bei einem Übergriffsversuch von einer bestimmten MEK-Einheit aus wahrscheinlich, es ist auch nicht ganz bekannt, welchem Bundesland, es war aber sehr wahrscheinlich aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz. Es waren jedenfalls keine hessische Polizisten, die hier vor Ort ganz normal ihren Dienst tun und an dem Tag auch Dienst hatten, haben an jenem Tag schon getwittert, ihre Kollegen sollten sich doch bitteschön menschlich verhalten. Das war anscheinend nicht wirklich durchsetzbar. Manche sind da etwas anders unterwegs. Und nun ja, das ist auf jeden Fall passiert. Ich habe dann mit verschiedenen Leuten vom Landtag gesprochen, wo es derzeit auch einen Untersuchungsausschuss gibt im Innenministerium, der sich dann getroffen hat. Und in diesem Untersuchungsausschuss hat dann unser netter Innenminister, der Herr, wie heißt er noch? Mit diesem Flussnamen.
Man
kennt ihn gar nicht. Wenn man ihn nur sieht, dann weiß man gar nicht, ob es ein Mensch ist oder nur eine Maschine.
Boris Rhein.
Ja, ich sag ja, könnte Boris auch eine Maschine sein. Auf jeden Fall, der meinte, die Polizisten hätten in einem Kugelhagel gesprochen. Ich habe daraufhin dann
in einem Steinhagel
gestanden. Jedenfalls habe ich den Kollegen vom Landtag, den aus den anderen Parteien, gesagt, sie sollen doch bei uns bitteschön sich einfach auf der Website umschauen. Die kann ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, absmagazin.de. Da ist nämlich die gesamte Sendung als Podcast vorhanden, und man kann auch ein Interview mit dem Polizeisprecher der Frankfurter Polizei dort nachhören, der uns gegen Ende der ganzen Geschichte gesagt hat, es sei alles sehr ruhig verlaufen, es hätte einzelne Scharmützel gegeben. Und ansonsten wäre das aber alles ein sehr ruhiger Tag gewesen.
Man muss dazu sagen, er sprach von seinem Erkenntnisstand, und von diesem Erkenntnisstandpunkt aus hat er die Ereignisse uns berichtet.
Ja, wobei man ja sagen muss, dass seine offensichtlichen Erfahrungen des Tages doch weitgehend auch mit denen der Gegenseite übereingestimmt haben. Ich also insofern sagen würde, dieser Polizeisprecher hat seine Arbeit ganz ordentlich gemacht, und man kann ihm also durchaus vertrauen, wenn man dieses Interview hört. Und vielleicht sollte Boris Rhein dann vielleicht auch ein wenig mehr bei der Wahrheit bleiben. Das ist, das wissen wir alle auch aus seiner Zeit als Möchtegern Frankfurter Oberbürgermeister, nicht ganz so einfach für den Mann, aber ja, es ist halt so. Aber ja, es wäre vielleicht nicht ganz falsch, sonst hat seine Partei hier in Hessen in den nächsten 20 Jahren ja gar keine Chance mehr und das wäre dann auch schade. Oder auch vielleicht nicht, aber jedenfalls muss man das wirklich so sagen. Ja, ansonsten.
Ja, jeder, es ist eigentlich schade um jeden verspielten Gestaltungsspielraum.
Genau, genau. Und ich gönne den natürlich auch den Leuten von der CDU, so bin ich ja gar nicht. Und ansonsten wird es jetzt aufgrund dieser vielen Verletzten durch Pfefferspray eine Initiative gegen Pfefferspray insgesamt geben. Man muss dazu sagen, das Zeug ist als für jeden Privatmenschen absolut verboten. Es fällt unter das Waffengesetz, weil es tatsächlich nachweisbar öfter mal auch zu tödlichen Wirkungen kommt. Leute, die zum Beispiel allergisches Asthma haben oder ja sonstige Schwierigkeiten
mit der Schock.
Ja, mit ihren Atmungsorganen, also denen kann es dann richtig, richtig dreckig gehen. Folgedessen darf das hier nur die Polizei einsetzen und das soll halt jetzt auch nochmal angezweifelt werden, ob das so schlau ist, dass sie das tun darf. Ja, ansonsten, ja, das war eigentlich jetzt alles, was ich dazu noch zu sagen habe. Was jetzt mit dieser Frau mit der Wirbelverletzung ist, ließ sich leider nicht noch näher rauskriegen. Also ob die jetzt immer noch im Krankenhaus liegt oder nicht, weiß leider niemand. Und ich werde da auch nochmal weiter dranbleiben und hoffen, dass ich da noch mehr rausbekomme. Aber das war bisher leider noch nicht machbar. Ansonsten würde ich sagen, ist der Tag ja wohl insgesamt nicht so schlecht verlaufen. Die Nazis waren nicht in Frankfurt.
Genau, und das ist das Stichwort, das wollte ich noch nachschieben. Die Nazis waren nicht in Frankfurt.
Aber sie waren in Hanau.
Sie waren in Hanau. Und Hanau war nicht darauf vorbereitet. Und all die Leute, die hier blockiert wurden, bei allem Erfolg, es ist leider dann so, dass die natürlich in anderen Städten, dort wo sie waren, Hanau, ist das die ganze Anfahrtswelle von denen irgendwie ins Stocken gekommen. Durch die Blockade auf den Gleisen, weil die Züge nicht weiter fahren konnten, aber auch der Veranstalter, derjenige, der die Demonstration angemeldet hat, von der Polizei in Gewahrsam genommen worden ist. Irgendwie war da was gewesen. Materialien im Auto sichergestellt, ist ja, bei der Anreise kontrolliert worden von der Polizei. Hat wohl auch dazu geführt, dass dann da auch nichts mehr weiter passieren konnte von Seiten dieses Veranstalters. Aber jedenfalls gab es dann in Hanau wohl eine spontane Demonstration und ja, die Hanauer standen dann ziemlich alleine damit. Es wurde nur, ich habe dann also die öffentlichen Medien verfolgt, behauptet, in Hanau wäre ja nicht genug Polizei vorhanden gewesen und die wären überhaupt nicht darauf vorbereitet gewesen. Also wer die Örtlichkeiten kennt, Hanau ist nun wirklich nicht weit weg von hier und bei den Möglichkeiten der modernen Technik, also mit Sondersignalen kann man ja durchs Land rasen, wenn man wollte, wäre es auch kein Umstand gewesen, in Hanau da irgendwie was zu verbieten. Aber die Hanauer Polizei oder wer auch immer hat sich dann entschlossen, man hätte das auch anders machen können, aber entschlossen, diesen Menschen ein Forum zu bieten. Und die sind dann irgendwie anderthalb Stunden durch Hanau marschiert und dann, ja.
Das heißt, man muss leider sagen, letztendlich war es auch für die Nazis ein Erfolg.
Ja, und von daher, also es ist... bleibt einfach,
dank der Polizei.
Es bleibt einfach wichtig, dass Menschen in diesem Land weiter da drauf schauen und sich bekümmern. Und ja, das noch als Nachtrag zu den Geschehnissen am 1. Mai in Frankfurt und mittlerweile auch um Frankfurt herum. Und wir steigen jetzt gerade nochmal mit einer Musik ein.
Ich hab sie schon.
Du bist
ich
schon?
Sie schon.
Gut,
und
also dann übergebe ich die musikalische Leitung an den Herrn Kapellmeister
von der
jetzt.
Wachel habe ich ja schon Musik bekommen und da spielen wir doch gleich mal den Reinhard Grebel. Das ist doch immer nett, oder?
ABS Magazin, heute am 15.05.2013, live aus Studio 1 mit Gästen und Tim und Nils an den Mikrofonen. Ja, also, man kann es so beschreiben. Ich selbst hatte das Vergnügen, einige Zeit lang in diesen geheiligten Hallen der so, ach so, und ehrwürdigen und doch nicht ehrwürdigen Johann Wolfgang Goethe-Universität studieren zu dürfen. Das war, ich kann es mittlerweile sagen, es klingt irgendwie sehr, sehr abgegriffen, es war Mitte der 90er des letzten Jahrhunderts und ja, und da hat mich am meisten gestört, dass wenn man zu Veranstaltungen gekommen ist, man an Seminarräume kam und da war eine Traube von Leuten vor den Räumen. Und eigentlich war das eine Veranstaltung, die man besuchen wollte, weil man da irgendwie einen Schein erwerben wollte, musste. Und da meinte dann der Dozent, ja, wenn es dann losgehen soll mit mir hier in diesem Saale, dann müssen mindestens 30% der Anwesenden den Raum verlassen, ansonsten unterrichte ich nicht. Und da gab es damals schon viele Auseinandersetzungen drum und es gab immer wieder das Versprechen, dass sich das alles ändert. Ja, und jetzt haben wir zugetragen bekommen, die Redaktion vom ABS-Magazin, einen offenen Brief, der sich eben mit dieser Situation an der Johann Wolfgang Goethe-Universität befasst und jetzt unter der besonderen Zuspitzung durch den Umzug und dass es auch noch andere Rahmenbedingungen gibt hier in Frankfurt, die das Studieren den Studierenden erschweren. Und deswegen hatte ich heute Frau Hünig und Frau Daniel eingeladen. Und ja, das ist das Thema. Und Daniel, Sie sind beim AStA, die hochschulpolitische Sprecherin. Und wie ist denn die Situation für die Studierenden momentan? Ist das noch so eklatant? So umgezogen, schöne neue Räumlichkeiten, alles schön neu modern, Pölzigbau aufgemotzt. Also müsste doch ideal sein, ideale Bedingungen.
Schon aus der Planung ist offensichtlich, dass es nicht besser, sondern eher schlechter geworden ist. Geplant wurde der Umzug für 30.000 bis 35.000 Studierende. Wir haben effektiv jetzt 45.000 Studierende. Das heißt, für das Wachstum der Universität, das es nun mal seit Anfang der 90er Jahre gegeben hat, wurde nicht geplant. Die Universität redet sich damit heraus, ja, dass zukünftige Jahrgänge ja eher kleiner werden würden oder sonstige mittelfristigen, langfristige Überlegungen dahinter stünden. Effektiv haben wir einen Campus, der nicht geeignet ist für unsere Studierendenzahl. Wir haben das Gebäude mit dem meisten Seminarräumen geschlossen zu diesem Semester, der Turm. Zugegeben nicht die optimale,
Unterrichtsstätte, ja.
Aber nun einmal mit ausreichend Seminarräumen ausgestattet. Ja. Mhm. Und dafür haben wir bekommen ein Pack, ein Gebäude, das sehr viel, viel repräsentativer ist, aber das viel, viel zu klein ist.
Mhm. Ja, das ist eigentlich auch ein Stichwort, wo wir Frau Hünig mal ins Gespräch mit hineinholen wollen. Sie gehören zu den Mitverfasserinnen dieses Briefs, dieses offenen Briefs, den Sie am 30. April an den Professor Werner Müller-Esterl geschickt haben. Das ist der Präsident der Johann Wolfgang Goethe Universität. Und da markieren Sie so ein paar Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben. Vielleicht können Sie in kurzen Worten den Brief, den offenen Brief zusammenfassen.
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung hier in Ihre Sendung. Dieser offene Brief vielleicht nochmal zum Anlass, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ihn zu schreiben. Er ist verfasst von einigen Doktorandinnen an der Goethe-Universität als gemeinsamer offener Brief, und zwar anstelle privater Antworten auf ein Schreiben des Präsidiums, was an alle Studierenden geschickt wurde, einen Tag vor der letzten Quollversammlung. Und darin wurde eine Argumentation entfaltet, die uns äußerst merkwürdig erschien und zu einigem Ärger geführt hat. Daraufhin beschlossen wir eben nicht nur in privaten Einzelrückmeldungen das zu artikulieren, sondern haben halt versucht, dafür Öffentlichkeit herzustellen, für das, was uns kritikwürdig erscheint. Und jetzt vielleicht kurz zu den Inhalten, erstmal stichwortartig, so als Überblick und Einleitung. Es sind eben strukturelle und räumliche Mängel, die wir ausmachen können. Das wird Daniel sicherlich bestätigen können. Und das ist eben einmal der Ärger mit den Seminarräumen, der jetzt nun wirklich kein neues Phänomen ist. Also man kann nicht sagen, man sei plötzlich so überrascht. Mhm. Die Studierenden sind vom Himmel gefallen, damit war nicht zu rechnen. Dann als nächster Punkt, der jetzt tatsächlich neu ist, die formale Transparenz, also dieses Gebäude, dieses neue PEG, also ich spreche jetzt vor allen Dingen für die Fachbereiche, die in dieses Gebäude gezogen
sind. Welche nennt das? Dass wir das nochmal auch benennen können? Das weiß ich leider auch nicht.
Also genannt wird das ja Gesellschaftswissenschaften und... Also das, der Name des Gebäudes bezieht sich auf zwei Bereiche, aber das sind die Fachbereiche 04, Die Soziologie, das ist 03.
Und dann die Sozialwissenschaften waren das, ne?
Ja. Ja. Also es ist interessant, dass die Erziehungswissenschaften in dieser Staffelung der Namen nicht als Gesellschaftswissenschaften zählen. Das mag man dann nochmal separat diskutieren. Die Humangeografen sind noch mit eingezogen. Die Psychologen, ja, ich habe hier gerade meinen Zettel.
Ja gut, das ist nur so, dass das ist also eine ganze Menge Fachbereiche hier. Ja, eine ganze Menge Fachbereiche, die jetzt in diesem Gebäude unter welche Bedingungen herrschen denn da? Wenn da so viele jetzt auf kleineren, als auf einem Raum sind, für den sie gar nicht geplant waren, sich tummeln müssen.
Also interessant ist eben, dass wollte ich noch mal sagen, die Seminarraumsituation, wie gesagt, hat sich nicht verbessert, sondern eben intensiviert der Druck. Viele Studierende können nicht an den Seminaren teilnehmen, an denen sie vielleicht unter den nun herrschenden Bachelor-Verordnungen tatsächlich noch einen stärkeren Druck haben, als wenn noch in den 90er Jahren das zu erfüllen pro Semester ihr soll. Das ist sehr schwierig, wenn man denn nicht tun kann. Dann gibt es mit der Raumausstattung auch erhebliche
Kritikpunkte. Das sind so Einzelpunkte, die also die Raumausstattung, da war von in Ihrem Brief auch von festgeschraubten Bestuhlungen und Tischen, die man also nicht frei bewegen könnte. Also wenn man jetzt eine Idee hätte, wie man Wissen besser vermitteln könnte oder zu anderen Arbeitsformen finden möchte, dann muss man vorher erst alles abschrauben.
Was ist das?
Ich weiß nicht, irgendwie haben wir einen...
Ist das
ein Floh. Ein Floh. Ui, hört sich interessant an.
Ja.
Vielleicht startet die Rakete doch früher als gedacht. Vielleicht kommt das von... Nein, da ist offen.
Nee, das ist...
Wir haben ein Hintergrundgeräusch. Ja, was machen wir denn da?
Ich
mach mal die Regler runter. Wir sind sofort wieder da.
Schau mal, welches ist.
So. Gast 1 brummt. Aber das macht nichts. Wir haben so viele Mikrofone im Studio, genau. So, ja, jetzt müsste es eigentlich gleich weitergehen, genau. Frau Hünig.
Ja, wunderbar. Ja. Das ist eben ein Punkt, die Ausstattung der Räume. Ich habe jetzt tatsächlich heute gehört, es tut sich wohl langsam was die Festschraubung dieser Frontalunterrichtsbedingungen.
Die Demobilisierung sozusagen.
Also zunächst wird da wohl jetzt hilfreich drauf reagiert, wenn man einen Experten ruft, der einem dann je nach gewünschter Seminarformation die Tische losschraubt und neu wieder festmontiert. Mhm. In einzelnen Fällen wurden die Tische, wie ich gehört habe, sogar lose gelassen. Ja, also man hat dann den Lehrenden tatsächlich zugetraut, selbst Hand anzulegen, obwohl das ursprünglich sehr kritisch gesehen wurde. Ja. Und also das wäre auf jeden Fall etwas, was sich sicherlich sehr leicht ändern ließe und zu einer praktischen Verbesserung noch beitragen könnte. Aber da ist, wie gesagt, schon was in Gange. Auf wessen Initiative hin, das weiß ich nicht.
Mhm. Das sind ja so Dinge, die irgendwie macht so ein bisschen was, hat was von Schilder. Werden Sachen projektiert. Aber ich möchte jetzt nochmal einen Aspekt kurz hineinbringen. Dieser Aspekt mit den G8-Jahrgängen, die jetzt irgendwie an die Schule an die Universität, an die Hochschulen strömen sollen, und Abschaffung der Wehrpflicht wird da ja auch immer gerne genommen für den Hinweis darauf, dass so wenig Studienplätze da sind. Aber man könnte es ja auch so bewerten, dass man gar nicht so viele Studierende eigentlich langfristig haben will und dass sich vielleicht die Frankfurter Universität auf dem Weg hin zu einer Elite-Universität, wo sie ja gerne hin möchte, eventuell gar nicht Interesse hat, so viele Menschen in ihren Räumen unterrichten zu müssen, weil langfristig bedeutet es ja, wenn die Bedingungen nicht mehr so gut sind und Leute Interesse haben, sie brauchen einen Studienplatz und sie wollen auch zu einem Abschluss kommen, dass sie sich eine andere Hochschule suchen, woanders hingehen. Also dass sich für die Universitätsleitung das Problem ja eigentlich von ganz alleine löst. Wenn man das so jetzt sieht, das ist Physik, da gibt es keine Hinweise, oder sehen Sie das anders?
Also Stichwort Exklusivität wäre zumindest formal mal nicht so weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass eben die rein räumlich erfahrbare Zugänglichkeit in diesem neuen Gebäude im PEG doch massiv behindert wird. Es gibt eben sehr ungünstige Schließzeiten von überhaupt, dass Schließzeiten so ein Thema sind innerhalb des Gebäudes, sind die verschiedenen Institute nicht nur voneinander durch Glas- und Brandschutztüren getrennt, sondern auch innerhalb einzelner Institute der Flure gibt es Türen, die man nicht passieren kann, Kopierräume, die man nicht betreten kann, wenn man dazu nicht ausdrücklich autorisiert ist mittels einer Chipkarte. Und selbst wenn jetzt alle Chipkarten für jeden autorisiert wären, was jetzt wünschenswert wäre, ist diese Hochsicherheitsanlage dysfunktional. Also es gab zumindest, also ich habe das gehört, ich sage jetzt nicht den Namen der Person, die das unglücklicherweise betraf. Sie wollte morgens arbeiten gehen in ihr Büro und sie kam nicht hinein, trotz autorisierter Chipkarte, eine Mitarbeiterin, und es musste eine Glasscheibe herausgenommen werden, die ihr Büro... es ist auch gefährlich, wenn Brandschutztüren den Ausgang verwehren, anstatt ihn zu ermöglichen.
Ja, genau, also das kommt ja noch dazu. An diesem Punkt wird sich bestimmt der eine oder andere geneigte Hörer fragen, was sagt da eigentlich die Hochschulleitung dazu? Das hatten wir versucht für heute zu klären, dass da jemand von der Hochschule kommt, aber es wurde mir dann auch mitgeteilt von dem eigentlich sehr hilfsbereiten Pressesprecher der Universität, dass heute eine Senatssitzung sei und da niemand zur Verfügung stehe. Ich hatte eigentlich um einen kompetenten Gesprächspartner gebeten. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es in einem so großen Gebilde wie einer Universität noch andere kompetente Leute gibt, die vielleicht nicht zur Senatssitzung müssen. Und es wurde halt auch gefragt, ob man die Sendung heute verschieben könnte, und da musste ich leider Nein sagen, weil wir sind ja nicht kommerzielles Lokalradio und unsere Sendezeit ist auch nur begrenzt, und vielleicht habe ich also angeboten dem Pressesprecher, dass man ja noch im Nachgang eine Aufzeichnung, ein Interview, wie auch immer, machen kann nach unserer heutigen Sendung, wo die Hochschulleitung sich nochmal äußern kann, wenn sie will. Wir werden dann sehen in der Zukunft, was draus wird, aber nachdem wir jetzt sozusagen den Einstieg in das Thema gefunden haben, gönnen wir uns doch etwas Musik, denn es waren jetzt fast 20 Minuten Redezeit und das ist doch für alle zu viel. Also für die, die jetzt noch dran sind, gibt's noch was. Tim, was gibt's denn?
Jetzt gibt's Where's My Revolution? Du hattest Rahl ja schon gesagt, du weißt gar nicht genau, von wem es ist.
Doch, Sophie Hunger ist die Künstlerin, die ich sehr schätze. Ich finde, sie hat sehr viele, sehr kluge Stücke geschrieben.
Gut, los geht's.
Ja, ihr hört immer noch das ABS-Magazin, heute immer noch am 15.03. Jetzt war's Brummen weg, der Kollege hat den Regler wieder runtergenommen von dem Brummmikrofon. Ihr hört das ABS-Magazin, Thema Situation für Studierende an der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, aktuell aus dem Jahr 2013, und bei uns im Studio, Daniel, Sie sind ja beim AStA, wir haben jetzt so ein paar Dinge gehört. Wie ist denn da die Seite, aus das, was Sie hören als AStA, von der Universitätsleitung, also vom Präsidenten und von den Fachbereichsleitern und so weiter? Wie ist da die Replik, weil das ist ja auch Diskussion gewesen in der letzten Zeit immer wieder?
Die Universitätsleitung ist uns gegenüber eher konfrontativ. Es wird vom schönsten Campus Europas gesprochen, und damit ist gemeint ein Campus, der sich architektonisch an das Design des IG-Farben-Gebäudes orientiert.
Also die Architektur der Macht.
Genau.
Ja, bitte.
Und ein Campus, der als einer der wenigen und der einzige in Deutschland vollständig umzäunt ist, vollständig kameraüberwacht ist. Ein Campus, der die Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden maximal hält. Künstlich werden Glastüren sinnloserweise eingezogen, damit man nicht zu Büroräumen kommen kann. Es gibt Pförtner in vielen Gebäuden, die einen fragen, mit wem man jetzt einen Termin habe. Wenn man sich dann mit dem Fahrstuhl in eine andere Etage verirrt, kommt jemand und sagt einem, dass man falsch ist. Man hat also wirklich die maximale Distanz, die maximale Überwachung zwischen Lehrenden und Lernenden, findet kein Austausch statt unter diesen Bedingungen. Und das Ganze mit dem Siegel der Exzellenz versehen. In Wirklichkeit handelt es sich ausschließlich um Abgrenzung und um den Versuch, eine Machtarchitektur damit zu imponieren und damit solvente Kundschaft anzulocken. Da ist ja auch interessant, dass wir auf dem Campus eine private Hochschule quasi haben, mit der Frankfurt School for Business, die ein eigenes Gebäude auf diesem Campus hat.
Ja, also da ist sozusagen die schöne neue Welt entstanden, die schöne neue Universitätswelt. Die Umzäunung, also früher war der Campus ja, der jetzt im Prinzip geschlossen ist, inmitten der Stadt, war frei zugänglich, um das einfach nochmal für die Jüngeren unter unsere Zuhörer in Erinnerung zu rufen. Man konnte also auch als Nicht-Studierender oder nicht-universitätszugehöriger Mensch mal dort rüber spazieren und war auch eine kurze Verbindung durch Bockenheim nach Bockenheim, von Bockenheim rüber ins Westend, war also sozusagen ein licht- und menschendurchfluteter Raum, auch wenn da die Architektur nicht so besonders war. Aber kann mich erinnern, dass dort auch immer viele Kommilitonen waren, Zugang zur S-Bahn, da gab es immer sowas wie kleinen Verkaufsstände, Flohmärkte und so weiter. Wie kann man sich denn dann jetzt die Situation am Campus aktuell vorstellen? Wenn ich das so höre, das klingt so nach Big Brother, schöne neue Welt.
Genau. Der Campus ist überwacht und steril. Mhm. Wenn man auf die absurde Idee kommt, für studentische Versammlungen, studentische Belange oder sonstiges Flyer zu verteilen, wird man umgehend von netten Securities darauf hingewiesen, dass man eine schriftliche Genehmigung des Präsidiums benötigt. Mhm. Und das bei universitären Veranstaltungen.
Ja, wir haben also, darf ich da gerade nochmal nachhaken, weil universitäre Veranstaltungen, wir hatten es auch kurz gehabt, dass es da Probleme gab bei der letzten Vollversammlung. Also ein demokratisches Selbstverwaltungsmittel ist eine Vollversammlung, Vollversammlung der Studierenden. Gibt es in anderen Bereichen, also auch die betrieblichen Vollversammlungen, ähnlich, ist also ein Grundrecht auf Versammlung zur Wahrnehmung der eigenen Interessen. Und da hat es deutliche Probleme gegeben. Daniel, können Sie dazu noch was sagen?
Die Probleme wurden künstlich vom Präsidium herbeigeführt. Das Präsidium hat zunächst einmal eine Demonstration, die infolge einer Räumung für alle, die aus Frankfurt kommen, wird das IWI ein Begriff sein. Mhm. Und infolge dieser Räumung fanden selbstverständlich Demonstrationen statt. Mit diesen Demonstrationen, das sind keine Demonstrationen des Astas oder der Studierendenschaft, sondern das sind allgemeine Demonstrationen. Ja. Wir wurden aber in Zusammenhang mit diesen zunächst gestellt, in einem ersten Schritt kriminalisiert, und uns wurde dann wenige Stunden vor der Vollversammlung der Zugang zum Campus verwehrt mit unseren Fahrzeugen und mit unserem Equipment, obwohl über Wochen hinweg formale Gespräche stattgefunden hatten, Stromversorgung etc. waren geklärt worden. Da hatten Techniker der Universität mit uns gesprochen etc. Spontan hat die Universität eine totale Eskalationspolitik gefahren, hat uns als Gewalttäter stigmatisiert und hat versucht, die studentische Vollversammlung so gut wie möglich zu behindern. Bestes Beispiel war die Schließung aller Speisebetriebe, aller Mensen, aller Cafés auf dem Gebäude, auf der Fläche des IG Farben Campus. Ebenso wurden verschiedene Gebäude wie das IG Farbenhaus selbst bereits um 18 Uhr geschlossen an diesem Tag. Also es wurde alles getan, um die studentische Vollversammlung zu erschweren.
Gut, es wäre natürlich schön an dieser Stelle zu hören, was da die Universitätsleitung sagen könnte.
Ich würde auch gerne noch einen Punkt
wollte gerade zu Ihnen überleiten, Frau Hülig.
Ja,
bitte, bitte, sagen Sie.
Ich meine
Sie
nur,
gleich mit ein.
Dass nach außen und medial sicherlich auch wirksam vertretener Kriminalisierungsszenario, also diese Bedrohung, die vorgetragen wurde, und erscheint mir selber ein wenig doch nicht ganz geglaubt worden zu sein von den Akteuren, denn die unmittelbar angrenzenden Universitätsgebäude an diesen Versammlungsplatz, die hatten weiterhin geöffnet und da fand Lehrbetrieb statt. Das heißt, die Sicherheitsrisiken schienen nicht so hoch zu sein, dass man tatsächlich jemanden hätte schützen müssen, sonst hätte man die Mitarbeiterinnen
auch evakuieren müssen,
genau,
oder ähnliche,
also
Maßnahmen ergreifen müssen.
Das scheint eine reine Entsolidarisierungsmaßnahme zu sein. Zumindest wäre das jetzt eine Lesart. Mhm. Die noch nicht politisierten Studierenden sehen, ich habe Hunger, ich komme nicht in die Mensa rein. Ja. Das Präsidium sagt, Sicherheitsmaßnahme, schuld sind die, die sich hier engagieren. Und diese Logik finde ich sehr problematisch.
Ja, es lässt ja dann auch, hat auch einen gewissen Abschreckungscharakter für diejenigen, die noch nicht entschlossen sind, ob sie, wie sie mit den Zuständen für sich umgehen sollen, ob sie sich, was man durchaus machen kann, auch das ein Grundrecht, mit anderen zusammenschließen, um für ihre Belange einzustehen. Das war jetzt ein paar Mal dieser Brief. Man muss sagen, es war am 23. April, da hatte dann der Präsident der Goethe-Universität, Werner Müller-Esterl, nochmal bei den Studierenden sich gemeldet. Das war das, was Sie angesprochen hatten. Und da ging es um die Räumung der ehemaligen Universitätsgebäude im Zusammenhang mit dem IWI-Institut für vergleichende Irrelevanzen, Kettenweg 130. Und da soll es zu gewalttätigen Aktionen gekommen sein, die bis auf den Campus Bockenheim im Bockenheim sich ausgedehnt hätten, und dabei ist ein Schaden entstanden von 100.000 Euro, sagt die Universität, genau. Und die Universität müsse jetzt, also wenn man das so, die Lesart, wie das hier weitergeschrieben ist, dafür gerade stehen. Und für diese 100.000 Euro hätte man doch für die lernbereiten Studenten, die also sich nicht an Protesten beteiligen, Tutorien, mindestens 100 Tutorien finanzieren können. Also wie lange steht hier nicht da, also Gegenwert von 100 Tutorien wird behauptet. Also ein Tutorium dauert ja nicht nur einen Tag, sondern geht ja über ein ganzes Semester. Und wenn man also überlegt, dass ein Studierender für 1.000 Euro ein Tutorium über 6 Monate leitet, glaube ich nicht. Also in 6 Monaten vielleicht für 1.000 Euro pro Monat. Aber dann kommt ja mit dem, also dieser Vergleich hinkt ein bisschen, wenn man ihn etwas analysiert. Ja, und was natürlich da auch erstaunlich ist, dass im Prinzip so, es gibt also Unartige, und die Braven müssen dafür büßen, dass die Artigen, also Unartigen, unartig waren. Also die Artigen werden bestraft. Also das ist dieser Brief, da geht also an der Uni einiges hin und her, und die auch die Gesprächskultur scheint eskaliert zu haben. Das war auch das, was mir der Pressesprecher entgegenhielt, als ich ihm sagte, dass wir heute die Sendung machen wollen. Sagte, ja, also hören Sie mal zu, der Gesprächston in der Universität, der ist schon ganz komisch. Warum geht man nicht dahin und spricht mit den Leuten, die da was zu entscheiden haben? Und warum muss man auf die Straße gehen, demonstrieren und tausende offene Briefe schreiben? Warum benutzt man nicht die Zeit, die man dafür verwendet, um sich da in der Uni bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, in den Gremien zu engagieren? Ja, was würdet ihr denn darauf antworten? Oder Sie? Ich weiß nicht, Gäste sprechen sich ab. Daniel, bitte.
Nun, eine Gesprächsbereitschaft von Seiten sowohl des Asters wie auch von Studierenden im Allgemeinen hat immer stattgefunden, war immer gegeben. Aber wenn man über Jahre hinweg als Gesprächsstrategie hat, man geht in ein Büro, wird dort freundlich begrüßt, hat dort vielleicht noch Kuchen stehen, redet eine halbe Stunde, kriegt gesagt, wie schön es ist, dass man vorbeigekommen ist, und hinterher passiert nichts. Und diese Hinhaltetaktik seit vielen Jahren an dieser Universität sorgt natürlich dafür, dass man an die Öffentlichkeit gehen muss, weil man keine Lust mehr hat.
Also wir hatten gerade eben auch nochmal das IWI angesprochen. Also IWI ist im Prinzip heute nicht Thema dieser Sendung, sondern, und da möchte ich Frau Hünig nochmal zurückkommen, eigentlich eher die Tatsache, dass sich ja mit diesem offenen Brief auch Studierende oder jetzt auch Doktoranden an die Universität wenden, die jetzt nicht unbedingt so direkt in diesem Umkreis IWI oder sonst irgendwie jetzt bei Aktivitäten angesiedelt waren, sondern das sind ja auch Studierende, die sozusagen bisher sich nicht geäußert haben. Warum ist der Leidensdruck so groß?
Inwiefern jetzt wer von denjenigen, die wir gemeinsam diesen Brief verfasst haben, in welcher Hinsicht wo sich aktiv engagiert, das würde ich gerne getrennt davon behandeln, dass wir alle als Studierende angeschrieben wurden seitens des Präsidiums, und wir dachten, wenn man auf diese Weise angeschrieben wird, kollektiv, dann sei es nicht kein Unding, wenn man auf diesen Brief antwortet. Insofern ist das gewissermaßen, verweigern wir uns auch der Logik, die insinuiert wird in diesem Schreiben. Die Studierenden sind alle im IWI, und das IWI sei auch aus welchen Gründen auch immer ein wahnsinnig großes Gefahrenpotenzial, und aus diesen Gründen müssen jetzt Gelder gestrichen werden, um die Fassade der Gebäude zu schützen, wie es uns scheint. Ja. Ja. Also der Steuerzahler hat allein auf dem Campus Westend 500 Millionen Euro zur Modernisierung der Lehr- und Forschungsgebäude investiert. Die neuen Gebäude stellen ein schützenswertes öffentliches Gut dar. Das ist ein Zitat aus diesem präsidialen Schreiben. Ja. Und wir sehen das auch so, dass wenn Steuergelder investiert werden, das ist ein schützenswertes öffentliches Gut. Uns würde interessieren, nicht nur die Fassade der Gebäude, um die es geht, sondern dass in dieser Uni eben die Möglichkeit für alle, die das wollen, dort gute Forschung und Lehre stattfinden kann.
Das ist ja eigentlich auch Ziel einer Ausbildungseinrichtung wie eine Universität. Und das, was mir halt jetzt bei der Diskussion und auch bei der Beobachtung aus der Distanz, also ich selbst bin da ja irgendwie ziemlich lange raus, auffällt, ist halt, dass dieser Kommunikationsstil, der da angemahnt wird, doch schon, oder es wird ein Kommunikationsstil angemahnt, der so nicht in Ordnung sei, muss man vielleicht so rum sagen. Und es war jetzt, als der Präsident hat sich geäußert, aber es haben sich auch die Professoren beziehungsweise die Fachbereichsleiterinnen und Leiter geäußert zu dem Thema. Und auch da wurde darauf hingewiesen, und da möchte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen, letztendlich, also ich fasse es einfach mal inhaltlich zusammen, es wird sich bemängelt, dass man den universitären Bereich verlässt mit solch einer Diskussion, also wie auch immer, dass man IWI besetzt, auf die Straße geht oder sonst irgendwohin, wird bemängelt und wird als schlechter Diskussionsstil gewertet, wobei da Menschen, die in so einer Universität auch studieren und arbeiten, ja auch so viel Zeit verbringen und das ein entscheidender Teil auch in ihrem Leben ist, nehmen sie für sich wahr, dass sie daran teilhaben wollen. Es wird hier gesagt, es soll diskutiert werden, aber die Teilhabe, ist die denn wirklich vorhanden? Gibt es denn die Möglichkeit, teilzuhaben, teilzunehmen oder nicht? Vielleicht Frau Hübnick erstmal. Also für den AStA, klar, wer im AStA mitmacht, der hat zumindest einen Weg gefunden. Aber wie ist es für Sie?
Ja, selbstverständlich gibt es eben die universitären Gremien der Verwaltung. Die Doktoranden haben jetzt vielleicht einen etwas ungewissen Status. Also je nachdem, wie das dann auch von der Anstellung, vom Anstellungsverhältnis her geregelt ist, kann man sich in der Mittelbauvertretung mit engagieren, organisieren. Aber wir antworten primär als Studierende, als die wir auch angesprochen sind und sehen uns nicht abgehoben von all den anderen Studierenden. Letztlich geht es uns allen dort um eine gemeinsame Sache. Jeder hat den wissenschaftlichen Bereich, zu dem er lernen und forschen möchte und diesen Austausch auch ungehindert pflegen kann. Und sich dafür einzusetzen, dass dafür die Mittel da sind, die Strukturen da sind, das wäre uns wichtig. Und wir meinen, das sei auch möglich, wenn so viel Geld in die Hand genommen wird.
Gab es denn eine direkte Antwort auf diesen öffentlichen Brief? Weil also der Pressesprecher sagt auch zu mir, ja, ach, wissen Sie, welchen offenen Brief meinen Sie denn? Hier gehen ständig in letzter Zeit offene Briefe über den Campus und sonst irgendwohin. Habt ihr eine Reaktion darauf bekommen?
Es kam eine freundliche E-Mail von der Frau Dr. Burscheid vertretenderweise, die schrieb, herzlichen Dank für Ihr Schreiben und Frau Professor Brühl wird sich bei Ihnen melden. Sie kennt sich besser aus, was das PEG betrifft. Und da warten wir jetzt noch drauf. Und
Ja gut, also wie gesagt, wir stehen noch mal in Kontakt mit dem Pressesprecher der Johann Wolfgang Goethe-Universität hier in Frankfurt und mal sehen, ob wir da vielleicht nach dieser Sendung bestimmt auch eine Stellungnahme noch mal im Nachhinein bekommen. Ich denke, vielleicht ist das auch eine Kommunikation, die man halt auch in langsamen Schritten aufnimmt. Und so wie ich das jetzt das Anliegen auch verstanden habe von Ihnen, Frau Hönig, geht es ja auch darum, in der Diskussion wieder zu kommen und einfach auch andere Wege zu finden, um so eine Diskussion anstoßen zu können und deswegen ja heute auch die Radiosendung.
Möchte ich noch dazu sagen, wir sehen uns jetzt nicht als eine neue Gruppe hochschulpolitischer Akteure. Wir nehmen die Arbeit des AStA ausgesprochen wahr und schätzen die auch die der anderen Gremien. Also das ist nicht unser Anspruch, uns da jetzt zu etablieren. Es war vielleicht einfach die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, in der Hoffnung, positiv katalytisch auf die Gespräche, die bereits geführt werden, einwirken zu können, indem man Öffentlichkeit herstellt über die bereits bestehende hinaus. Das wäre die Hoffnung.
Gab es denn von gegenüber dem AStA von Seiten des Dekanats oder des Präsidiums oder wem auch immer zu diesem offenen Brief? Oder ist es mittlerweile so, dass, wie das der Pressesprecher sagte, dass sich da die offenen Briefe der Reihe nach jagen und man tatsächlich den Überblick verliert, weil der 13. offene Brief vom heutigen Tag, den hat man noch nicht gelesen? Ist das so?
Es ist interessanterweise so, dass die offenen Briefe von Seiten des Präsidiums tatsächlich teilweise mehrfach täglich rausgehen. Interessanterweise von Seiten der Studierenden oder des ASTAS oder von welchen Gremien auch immer deutlich weniger kommen. Dieser offene Brief des Präsidenten wurde begleitet von verschiedenen anderen kurz vorher abgesendeten offenen Briefen von anderen Teilen des Präsidiums. Das brauchen wir nicht zu erörtern. Aber diese Kommunikation, die angemahnt wird, ist leider nicht aufgebrochen worden von Seiten der Studierenden oder des Mittelbaus, die gerne partizipieren wollen, die gerne eine teilhaben wollen, die gerne die Gebäude auch nutzen können wollen, sondern leider werden uns immer mehr Freiräume genommen. Das ist im IG Farben ganz ausgeprägt an dem Campus, insbesondere dort auch die Nutzung von Räumen.
Eine Frage, Lisa, Sie nutzen immer noch den alten Frankfurter Ausdruck, das IG Farbenhaus. Das war es ja für die Frankfurter immer und scheint es immer noch geblieben zu sein, wobei ja manche Kreise den Begriff Pölzigbau bevorzugen. In der neuen Uni-Nomenklatura heißt es Campus Westend. Wie ist das denn? Ist das noch ein Thema, auch wenn nicht die Vergangenheit? Nur kurz, weil wir haben nicht mehr sehr viel Sendezeit, aber kommt mir gerade, weil Sie das immer wieder benutzen, diesen Begriff. Ist das noch geläufig in der Uni, oder dass man IG Farbenhaus sagt, oder Frau?
Absolut. Also da wird zwar sicherlich dran gearbeitet von repräsentativer Seite aus, dass sich das verliert, aber es gibt eben doch glücklicherweise viele aktive Kräfte, die sich für ein Historizitätsbewusstsein einsetzen. Und man das nicht leugnen muss.
Ja, ist halt immer noch ein komisches Gefühl halt. IG Farben ist nicht unbedingt das, was man mit Freiheit, Forschung und Lehre so unbedingt in Verbindung bringt. Also vielleicht Forschung, aber nicht für Freiheit und Lehre, sondern für andere Dinge. Ja, Entschuldigung, Daniel, ich habe Sie da jetzt einfach unterbrochen.
Also, die Bezeichnung um IG Farben ist ja auch von mir bewusst gewählt, weil ich mich damit auch gegen eine Geschichtsglättung, die in sowas wie Pelzig-Bau steckt, einfach wende. Die offizielle Führung des Campus IG Farben, wo dieses Gebäude, das IG Farben Hauptgebäude ehemalig als besichtigt wird, unterschlägt fast die Nazi-Vergangenheit oder schlägt fast diese Dinge, indem man es abdeckt mit einer permanenten Ausstellung im ersten Stock. Da ist ein Raum mit einer Dauerausstellung und einer Videoinstallation, und das ist die Geschichtsbewältigung. Und meiner Meinung nach ist nun mal damit nicht getan.
Ja. Die Zeit rennt, Tempus fugit oder so ähnlich. Ja, ich danke, dass die Gäste da waren und meine, das ist natürlich ein Thema, auf das wir auch weiterhin unseren Fokus richten werden. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt mit der mit dem Pressesprecher, ob wir da nochmal zusammenkommen, wie sich das da weiter zeigt. Vielleicht kann man da ja eine Diskussion über ein Medium wie ein Stadtradio anstoßen, die dann eventuell doch dazu führt, dass man neue Wege beschreiten kann, was ja wohl auch nötig zu sein scheint. Und vielen Dank fürs Hiersein. Und jetzt möchte ich, dass Sie, Daniel, Ihren Nachnamen noch einmal sagen. Also zu Gast im Studio war Daniel.
Lichère.
Dankeschön. Und Rahel?
Rahel Hünig ist
es. Rahel Hünig, genau. Und wir hören jetzt noch ein klar wenig Musik. Und der Tim, der Herr Kapellmeister, hat da was vorbereitet. Ja, das war das ABS-Magazin heute am 15.05.2013. Für all diejenigen, die das heute noch nicht von mir gehört haben, will ich das zum Nachgang nochmal einschieben. Für euch im Studio waren The Fabulous Fairy
Tim Lagemann.
Und Tim Lagemann und Nils. Und nächste Woche geht es auch wieder um dieselbe Zeit hier, selber Platz, 16 Uhr wieder weiter. Das ist dann der 22. und da wird es dann um die Blockupy-Tage gehen. Und vielleicht können wir dann da das eventuell noch ein Interview nachschieben von der Uni. Werden wir sehen. Also Blockupy kommt nach Frankfurt. ABS-Magazin schaut auch dazu, schaut hin und fragt. Und ja, wir verabschieden uns damit und sagen artig...
Tschüss, tschüss. Mach's gut.
Und schmeißen euch jetzt mit einer Musik noch raus, die sich jetzt so entwickelt hat als Rausschmeißer. Und ich rede noch ein klein wenig mit euch, ihr Lieben daheim, an euren Hörgeräten oder wo immer ihr jetzt sein mögt. Denn ich möchte diese Musik dann so starten, dass wir auch tatsächlich mit ihr enden können, ohne in Bredouille zu kommen. Und das dauert noch ein paar Sekunden. Jetzt sind meine Möglichkeiten als Ententrainer gefordert, hier noch irgendetwas zu finden, um weiterzureden und nicht irgendwie Musik, die ich dann eh nicht haben will und die dann am Ende zu früh aufhört, abspielen zu müssen. Und deshalb sitze ich jetzt hier und der Kollege baut schon ab. Er deinstalliert die Aufbauten für das ABS-Magazin. Aber gleich, also liebe Zuhörer, gleich geht es soweit. Und es geht dann danach auch weiter mit Virus Musikradio. Heute habe ich gehört, der
Seppel genau, himself darf ist ich auch da. Noch ganz kurz was, das ist dann der Seppel. Und apropos, das haben wir nämlich ganz vergessen, das sagen wir noch ganz kurz zum Schluss. Ihr habt natürlich wie immer Radio gehört über 91,8 im Radio auf der
UKW.
Auf dem UKW, genau, über 99,85 auf dem Kabel. Ihr könnt es auch auf dem Webstream hören über radiox.de. Ihr könnt unsere Sendung übrigens als Podcast später anhören, nochmal bei absmagazin.de. Da könnt ihr auch in den Chat gehen und Sachen mitteilen. Wir freuen uns immer und werden versuchen, euch da auch dann natürlich zu antworten und euch entsprechend, ja, was auch immer. Macht das und jetzt geht's weiter mit.